Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute mit Heiner Rindermann, Autor von Bildung und Intelligenz. Ist Deutschland auf die Zukunft vorbereitet? Hallo, Herr Rindermann.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch schon sehr gespannt, was ich heute wieder Neues lernen werde. Möchten Sie sich vielleicht mit wenigen Worten unseren Zuhörern kurz vorstellen?
Ja, ich bin Professor für pädagogische und Entwicklungspsychologie in Chemnitz und war vorher in verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum, Graz, München, Magdeburg und so weiter. Ich habe in Heidelberg studiert und meine Forschungsthemen sind Bildung und Intelligenz, internationale Schulleistungs- und Kompetenzvergleiche, Lehrevaluation, also die Qualität der Lehre und emotionale Kompetenz. Aber heute sprechen wir so vor allem über das Thema kindliche Entwicklung, inwieweit kindliche Entwicklung abhängig ist von elterlichen Merkmalen und von welchen elterlichen Merkmalen.
Genau, das ist nämlich ganz spannend. Ja, also dann legen wir da doch direkt los. Von welchen Merkmalen könnte das denn abhängen? Also man sagt ja oft, das hat was mit dem Einkommen und dem vielleicht auch sozioökonomischen Milieu zu tun. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Erstmal, welche Merkmale von den Kindern interessiert uns besonders? Da haben wir uns auf die kognitiven Fähigkeiten, die kognitive Entwicklung fokussiert, also die Entwicklung von Denken, von Denkfähigkeiten, von Intelligenz, aber auch von Wissen. Denken und Wissen kann man oft nicht genau sauber voneinander trennen. Wenn man reines Denken erheben wollte, dann müsste man Tests haben ohne jede Wissenskomponente und die gibt es eigentlich nicht, sondern wir haben nur Tests mit sehr reduzierter Wissenskomponente. Also wir haben so figurale Intelligenztests, mit denen kann man sehr kulturreduziert, wissensreduziert, kognitive Fähigkeiten messen und wir haben stärker schul- und kulturbezogene kognitive Fähigkeitstests, die auch zum Teil unter dem Begriff Intelligenztest laufen, aber auch in den Bereich der Schulleistungstests gehören. Also wir haben uns interessiert, inwieweit die kognitive Entwicklung von elterlichen Merkmalen abhängig ist oder erstmal ganz simpel oder vorsichtig formuliert, inwieweit elterliche Merkmale mit Merkmalen ihrer Kinder kovariieren, zusammenhängen, korrelieren. Der Kausalschluss, was jetzt was hervorruft, ist dann erst der zweite Schritt. Ja, und in den Medien, vor allem in die Schulleistungsstudien, so wie PISA oder TIMSS oder IGLU oder IQB, wenn die veröffentlicht werden, heißt es immer wieder für Deutschland, oh, hier gibt es einen solch engen Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Schulleistung und Entwicklung der Kinder und Erfolg der Kinder in der Schule. Wenn man aber sich die internationalen Ergebnisse anschaut oder in die Literatur näher hineingeht, sieht man, dass dieser Zusammenhang in allen Ländern der Welt besteht, sogar er bestand sogar in den früheren sozialistischen Ländern, die sehr auf Ausgleich gesetzt haben, also zum Beispiel in Polen. Auch in Polen gab es den Zusammenhang zwischen elterlichen Merkmalen und Kindermerkmalen. Und welche elterlichen Merkmale sind da vor allem relevant? Also ist der sozioökonomische Status. Das ist eine sehr breite, sehr diffuse Variable. Und in der Regel wird der sozioökonomische Status in der Öffentlichkeit als ein Einkommensmerkmal oder der Effekt des sozioökonomischen Status auf die kindliche Entwicklung wird als ein Einkommenseffekt interpretiert. Das ist aber nicht richtig, weil man den sozioökonomischen Status zerlegt in seine Einzelelemente, in Bildung der Eltern und Einkommen, die beiden wichtigsten, dann sieht man, dass die kindliche Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten viel, viel enger, 3 bis 4 Mal enger mit den Bildungsmerkmalen, Bildungstiteln der Eltern zusammenhängt als mit dem Einkommen.
Das ist doch schon mal eine interessante Erkenntnis. Also da geht es um die formale Bildung der Eltern, nehme ich an.
Ja. Die misst man über Bildungstitel, also ob jemand keinen Abschluss hat oder Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur und so weiter. Das kann man noch weiter differenzieren und je nach Studie wird es unterschiedlich erhoben, aber im Prinzip geht es um solche Bildungstitel.
Und weiß man, warum die Bildung weitergegeben wird? Ist das das berühmte am Bett lesen mit dem Kind oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, da gibt es verschiedene Theorien dazu. Also was offensichtlich nicht richtig ist, wenn man jemanden einen Bildungstitel schenken würde, dann würde das nicht die Intelligenz der Kinder erhöhen. Also einfach jetzt zum Beispiel allen Erwachsenen oder allen Eltern einen Bildungstitel zukommen zu lassen, würde jetzt nichts an der Entwicklung der Kinder verändern. Sondern mit den Bildungstiteln gehen Merkmale der Eltern einher, die dann die Entwicklung der Kinder beeinflussen. Und die große Frage ist es jetzt, ist es das umweltliche Handeln der Eltern, also dass sie im Zusammenhang mit Bildungsmerkmalen andere Entwicklungsumwelten schaffen, oder ist es eine genetische Transmission, also dass dieser Zusammenhang zwischen Elternmerkmalen und Kinderentwicklung im Hintergrund eingesteuert wird durch die Weitergabe von Genen von den Eltern an die Kinder? Das ist die große Frage. Eine kleinere Frage ist, wie jetzt, wenn man Umwelt in dem umweltlichen Paradigma, im umweltlichen Erklärungsbereich bleibt, welche Merkmale der Eltern das sind. Also das sind nicht die Bildungstitel, sondern es wäre zum Beispiel, dass gebildete Eltern mit den Kindern mehr sprechen, mehr verschiedene Wörter verwenden, grammatisch variantenreichere Sätze verwenden, komplexere Sätze verwenden, einfach auch mehr reden, mehr vorlesen und so weiter oder in Museen gehen zum Beispiel. Also ob sie oder welches konkrete Verhalten der Eltern mit den Bildungsmerkmalen verbunden ist und welches davon jetzt die Entwicklung der Kinder beeinflusst. Das ist auch ein sehr breites und schwierig zu beantwortendes Forschungsfeld, allein wenn man im umweltlichen Bereich bleibt.
Das klingt jetzt ja für mich ganz schön brisant, was Sie da gesagt haben, denn beides, also wäre es eine genetische Frage und das wird vererbt, also sprich, manche sind in Anführungszeichen, ich vereinfache das jetzt einfach mal, dumm geboren, dann könnte man ja mit aller Umverteilung der Welt daran nichts ändern. Wenn es aber Merkmale der Eltern sind, wie zum Beispiel, dass die gebildeten Eltern komplexere Sätze formen oder mehr verschiedene Wörter nehmen, das ist ja auch etwas, das man nicht ohne weiteres, ich sag mal, staatlich reguliert ändern könnte. Insofern, brisantes Thema. Also deutet das darauf hin, dass wir es hier vielleicht mit einem schwer bis gar nicht lösbaren Problem auch zu tun haben?
Also zunächst, was genetisch weitergegeben wird, ist damit dann nicht unveränderlich. Also ich sehe, wir beide haben eine Brille. Wahrscheinlich sind wir beide kurzsichtig und ich habe die Kurzsichtigkeit von meinem Vater geerbt und er trug eine Brille und ich trage eine Brille beide meine Schwestern tragen auch Brillen. Also wir haben trotz dieser genetischen Weitergabe einer gewissen Behinderung, also es geht doch bis zu -7 oder -10 Dioptrien bei meinen Schwestern, also extrem starke Kurzsichtigkeit. Obwohl wir diese Beeinträchtigung haben, können wir durch einen umweltlichen Eingriff gut in die Ferne sehen. Das Gleiche gilt jetzt auch würde gelten für eine genetische Weitergabe von Intelligenz, also von der neurologischen Grundlage für die kognitive Entwicklung. Also die Intelligenz an sich wird er nicht weitergeben, sondern es werden Gene weitergeben, die über Aminosäuren bestimmte neurologische Strukturen und Prozesse bewirken, die dann eher einem ermöglichen, zum Beispiel Informationen aufzunehmen, schneller zu verarbeiten, korrekter zu verarbeiten und so weiter und so fort. Und man könnte ja zum Beispiel jetzt die Analogie zur Brille denjenigen, die nicht so das Glück haben, die Gene für durchschnittliche hohe Intelligenz zu haben, eine besondere Förderung zukommen lassen. Und im Prinzip haben wir ja sowas über Förderschulen, Sonderschulen, wo es eine viel bessere, intensivere Betreuung der Kinder, eine bessere numerische Relation von Lehrkräften und pädagogischem Personal zu Kindern gibt, versuchen wir so etwas auch zu tun. Aber es gibt Grenzen der umweltlichen Veränderbarkeit. Also wir beide zum Beispiel, wir sehen halt durch die Brille gut, aber ohne Brille sieht man trotzdem schlecht wieder. Gell? Ja, und man braucht da verschiedene Anpassungen. Also bei mir zum Beispiel, ich gehe schwimmen immer mit einer korrigierten Schwimmbrille, gell? Also, oder tauchen gehe ich eigentlich nicht, weil ich keine korrigierte Tauchbrille habe, aber wenn, dann müsste ich mir auch sowas anschaffen. Gell? Also ist alles immer ein bisschen gewissen Aufwand verbunden. Ja. Aber man kann in gewissen Grenzen, kann man durch Förderung auch dann etwas erreichen, wenn man nicht so günstige Ausprägung hat. Und vielleicht noch ein, zwei Sätze. Die genetischen Anlagen, die liegen ja nicht nur, oder es gibt nicht nur die Weitergabe für Intelligenz, sondern natürlich auch für Persönlichkeitsmerkmale, ob man gesellig ist, schnell neue Leute kennenlernt, gewissenhaft ist, fleißig und so weiter. All diese Merkmale, oder auch bei politischen Merkmalen zum Beispiel, gibt es Heritabilitäten, also gibt es durch Zwillingsstudien oder Adoptionsstudien belegte genetische Einflüsse auf die jeweiligen Ausprägungen. Gut.
Gut, das ist gut zu hören, dass wir also da doch Eingriffsmöglichkeit haben. Das mit der korrigierten Tauchbrille kann ich übrigens sehr empfehlen. Also ich tauche selber und
Ja.
ich brauche auch eine
Für Intelligenz,
korrigierte
glaube ich. Ich
Brille.
weiß, ich habe sie mir nie angeschafft, aber es dürfte schon nach. Was kostet sowas? 300 Euro, oder?
Was weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf, weil ich sie so lange habe. Das
Ah
hält ja
ja.
auch eine Weile, aber ich glaube, das waren so um die 50 € pro Auge extra. Also gar
Ach
nicht
so, ah
so
ja, das ist ja
unmöglich.
okay.
Aber vom Tauchen zurück zur Bildung. Wenn also, Sie sagen ja, ne, das ist Umwelt, das sind Gene, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht so sehr auseinanderhalten. Wie könnte man das messen, beziehungsweise gibt es da auch einen Unterschied zwischen Ländern, zwischen politischen Systemen?
Vielleicht erstmal zum Messen, also wie man das untersucht, wie stark die genetischen versus umweltlichen Einflüsse sind. Da schaut man sich zum Beispiel eineiige und zweieiige Zwillinge an, ob die eineiigen Zwillinge einander ähnlicher sind als die zweieiigen Zwillinge. Oder man schaut sich an, ob Adoptivkinder den biologischen Eltern oder den Adoptionseltern ähnlich sind. Und ich habe ja mal mitgebracht ein Zitat aus einer Studie aus dem letzten Jahr einem deutschen Forscher und ich glaube einem englischen, Tobias Wolfram und Damien Morris. Und die haben ja Folgendes festgestellt, ich habe das ins Deutsche übersetzt. Die relativ hohe Eltern-Kind-Korrelation in Bildung in unserer deutschen Stichprobe wurde vollständig durch genetische Übertragung erklärt. Also die in den Studien beobachtbare Zusammenhang wurde durch im Detail unbekannte genetische Faktoren in solchen Zwillings- oder Adoptionsstudien erklärt. Also ob uns das jetzt gefällt oder welche politischen Implikationen das hat und so weiter und so fort, das ist eigentlich erstmal egal. Das ist der empirische Befund. So, Sie haben eine andere Frage gestellt, ob es Unterschiede zwischen den Ländern gibt in dem Zusammenhang zwischen Elternmerkmalen und zum Beispiel Schulleistungen, wie sie durch PISA oder TIMSS und IGLU gemessen wird. Richtig?
Genau, denn es heißt ja bei uns immer, also wie Sie korrekt sagen, wenn so eine Studie veröffentlicht wird, dann wird in den Medien eigentlich immer darauf hingewiesen, dass es in Deutschland besonders schlimm und die Abhängigkeit besonders stark wäre. Das habe
Ja.
ich jetzt, weiß ich nicht, wie oft ich das gelesen habe, ich habe mich nie damit beschäftigt, ich habe das einfach so hingenommen, dass das anscheinend so ist. Stimmt das denn?
Also also PISA zum Beispiel untersucht es sucht den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status der Eltern, also haben wir diese Globalvariable und dem PISA-Abschneiden der Kinder. Und da haben wir auf jeden Fall erstmal wird es untersucht und da gibt es diesen Zusammenhang. Den Zusammenhang gibt es in vielen verschiedenen Ländern, aber in Deutschland ist er in der Regel etwas höher als in anderen Ländern. Also das ist richtig. Und ich habe mir einmal diesen Zusammenhang zwischen SÖS, sozioökonomischen Status und PISA-Ergebnis angeschaut und habe die Enge des Zusammenhangs, das heißt bei PISA, die sozioökonomischen Disparitäten habe ich korreliert. Ich habe den Zusammenhang mir angeschaut mit zum Beispiel dem durchschnittlichen Abschneiden der Schülerinnen und Schüler in PISA in einem Land oder dem Wohlstand in einem Land, der Demokratie und der Freiheit. Und das ist das interessante Phänomen, ich konnte es auch selber kaum glauben, dass wir hier überall positive Korrelation haben. Das heißt also, je höher die sozioökonomischen Disparitäten, desto eher höher ist auch der durchschnittliche Fähigkeitswert, desto höher ist der Wohlstand, Demokratie. Da gibt es internationale Ratingagenturen, die Demokratiestatus eines Landes einschätzen oder auch Freiheit. Und das ist schon erstaunlich. Also anscheinend ist diese sozioökonomische Disparität nicht unbedingt für das Land selber ein schlechtes Merkmal. Man könnte es so erklären, dass es eher für ein meritorisches Prinzip steht, dass die Unterschiedlichkeit der Menschen sich eben auch ausdrückt in den Testergebnissen. Das wäre eine positive Interpretation. Eine negative Interpretation wäre halt, dass die soziale Ungleichheit, was Schulleistungen betrifft, relativ groß ist und eben halt mit diesen Elternmerkmalen zusammenhängt und dass der Schule es nicht gelingt, diese Disparitäten, diese Ungleichheit aufzuheben.
Okay, also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir die Schere in der Gesellschaft, also sowohl ökonomisch dann auch in den kognitiven Fähigkeiten sehen, dass das aber positiv korreliert, also sprich, dass je mehr Unterschied da ist, desto wohlhabender, desto freiheitlicher ist die Gesellschaft.
Ja, das, also wie gesagt, ich versuche das hier mal vorsichtig zu interpretieren, als das Auswirkungen eines meritorischen oder meritokratischen Prinzips, dass die Fähigkeitsunterschiede sich angemessen ausdrücken können, dass es relativ liberale Gesellschaft gibt. Je freiheitlicher eine Gesellschaft zum Beispiel, desto mehr gehen Menschen ihren Interessen nach. Also das ist mal ein kleine Abweichung. Man hat auch festgestellt, dass in freiheitlicheren, modernen Gesellschaften die Interessen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Jungen und Mädchen in der Berufswahl eher größer wird, also dass sie eher interessensgeleitet wird. Also die Frauen wählen dann eher frauentypischere Berufe und die Männer wählen eher männertypische Berufe. Also dieser markante Geschlechtsunterschied wird in freiheitlichen, modernen Gesellschaften eher größer. Das hat man eigentlich auch nicht erwartet. Ja, weil da halt eben die Frauen dann eher das wählen können, was sie wollen und die Männer können eher das wählen, was sie wollen und je mehr Freiheit, je mehr Wahlfreiheit, desto eher kann man dann nach den individuellen und sowohl nach kollektiven Interessen, die zum Beispiel mit dem Geschlecht zusammenhängen, seine Berufswahlentscheidung treffen.
Genau, also von diesem Paradox bezogen auf das Geschlecht hatte ich auch schon mal gehört. Und dann haben wir also vielleicht auch sowas Ähnliches beim Bildungsniveau, bei den sozioökonomischen Faktoren. Mhm. Sie haben jetzt aber auch gesagt, also der Bildungsgrad ist viel wichtiger eigentlich als das Einkommen.
Also das als Merkmal der Eltern für die beeinflussende Entwicklung der Kinder, ja. Mhm.
Genau. Können Sie uns dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also ich habe das selber vor ein paar Jahren, 2018, eine Studie publiziert. Da haben wir 19 Stichproben aus 7 Ländern untersucht, und zwar aus 7 unterschiedlich entwickelten und unterschiedlich reichen Ländern Stichproben gezogen. Vielleicht mal die Länder nennen. USA, sie haben nicht eine Stichprobe gezogen, sondern einen Datensatz, der schon vorhanden war, einen nationalen Datensatz herangezogen. Dann Österreich, eigene Stichproben, Deutschland, Costa Rica, Stichproben von Studentinnen und Studenten, die in den Ländern ihre Diplomarbeiten, Masterarbeiten durchgeführt haben. Also Costa Rica, Ecuador, Vietnam und Brasilien. Brasilien habe ich Daten von einer befreundeten brasilianischen Kollegen aus Belo Horizonte herangezogen. Also wir haben ja 19 Stichproben aus 7 sehr unterschiedlich entwickelten Ländern. Und wir haben in all diesen Ländern festgestellt, aber nicht immer in jeder Stichprobe, aber im Schnitt in all diesen Ländern, dass der Zusammenhang zwischen elterlichen Bildungsmerkmalen und kindlicher Entwicklung, Klammer, Kognitive Fähigkeiten, größer ist. Also Bildung Intelligenz der Kinder, der Zusammenhang ist größer als der Zusammenhang zwischen Einkommen der Eltern und dem kognitiven Entwicklungsstand der Kinder. Wir haben Wohlstand oder Einkommen der Eltern haben wir je nach Land und Stichprobe unterschiedlich erhoben. Wir haben zum Teil so ein bisschen variiert gespielt mit dieser Erhebungsart. Wir haben zum Beispiel das Einkommen für direkt gefragt. Da gibt es aber sehr häufig dann fehlende Werte. Verständlich. Also wir haben Fragebögen an die Kinder weitergegeben. Die Kinder haben es den Eltern gegeben und die Eltern wieder zurückgebracht in die Schulen. Und da gibt es doch viele fehlende Werte. Wir haben alternativ zur Einkommensfrage haben wir auch solche Indikatoren herangezogen, wie zum Beispiel, wie viel Urlaube im Jahr oder wie groß die Wohnung ist oder im eigenen Haus wohnt. All diese Indikatoren sind nicht fehlerfrei. Also zum Beispiel ist die Wohnungsgröße auf dem Land anders zu bewerten als in der Stadt, als Beispiel. Und wir haben in Ecuador, da haben wir natürlich ganz andere Wohlstandsindikatoren herangezogen. Da haben wir indigene Stichproben im Hochland der Anden und auf mittlerer Meereshöhe, so am Osthang der Anden und im Flachland im Amazonasgebiet erhoben, beziehungsweise Studentinnen haben die Daten erhoben. Und da haben wir den Wohlstand gemessen über Vorhandensein bestimmter technischer Güter, Kühlschrank, Fernseher, Fahrrad oder Moped oder Auto und so weiter und so fort. Also wir haben schon versucht, den Wohlstand landes- und entwicklungsangemessen zu erheben. So, und das Ergebnis war, dass wir einen engen Zusammenhang haben zwischen Bildungsmerkmalen der Eltern und dem kognitiven Entwicklungsstand der Kinder als zwischen Einkommen der Eltern und kognitiven Entwicklungsstand der Kinder. So, und was bedeutet das? Das bedeutet auf jeden Fall, dass man nicht von einem, wie es häufig so üblich ist, in den Medien, in der Öffentlichkeit, von einem Einkommenseffekt sprechen kann. Der ist zwar nicht null, also jetzt, wenn man jetzt umweltlichen Paradigma bleibt, der ist nicht null, aber deutlich geringer als der Bildungseffekt. Und wenn man nochmal anknüpft an das, was wir vorhin gesagt haben, es ist jetzt nicht der Bildungstitel der Eltern, sondern was die jetzt eben anders tun. Und da haben wir uns auch mal einige Variablen so angeschaut, die hier eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel haben wir uns angeschaut, ob die Eltern den Kindern vorlesen oder ob die Mütter während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft gestillt haben oder während der Schwangerschaft geraucht haben oder ob sie gemeinsam intellektuell anspruchsvolle oder anregende Freizeitgestaltungen praktizieren, durchführen, was ich zum Beispiel in Museen gehen und so weiter und so fort. Und da haben wir zeigen können, dass dieser elterliche Bildungstiteleffekt auch eben über solche Merkmale läuft, über Vorlesen, über Nichtrauchen, über Stillen, aber auch über Merkmale der Kinder selber, die für die Entwicklung dieser relevant sind, also wie selber lesen oder angemessenes Verhalten der Schule, Disziplin der Schule, also dass man regelmäßig die Schule besucht, nicht zu spät kommt, nicht den Unterricht stört, die Hausaufgaben macht. Also der Bildungseffekt der Eltern läuft auch über Merkmale oder Verhalten der Kinder. So, und dann eine Variable, die ich noch nicht erwähnt habe, ist die Bücherzahl. Die Anzahl der Bücher wird auch in den Schulleistungsstudien gerne erhoben, unterschiedlicher Art und Weise, also zum Beispiel über wie viele Regalmeter oder Regalbretter gefüllt sind mit Büchern. Und da sieht man auch einen Zusammenhang zwischen elterlichem Bildungshintergrund, das sind die Titel, Anzahl der Bücher und dann dem Testergebnis der Kinder. Klammer nochmal wichtig zu erwähnen, das sind alles jetzt diese phänotypischen Zusammenhänge und wir haben diese Analysen gerechnet, aber wir hatten keine für Erbe versus Umwelt Unterscheidung, informatives Design und wir hatten keine Untersuchungsanlage, mit der wir Erbe und Umwelt oder Umwelt- und Erbfaktoren voneinander trennen können.
Okay, also es ging Ihnen erstmal darum, die Variablen zu identifizieren und nicht die kausale Frage zu stellen, ist die Natur oder die Nature oder Nurture, wie haben Sie es auf Deutsch genannt, dafür verantwortlich?
Ja, Erbe, Umwelt, Erbe, ja.
Genau. Ja, Da hatte ich es als Physiker im Labor natürlich auch leichter als Sie. Ja? Sie können schlecht Kinder in Vakuumzellen packen. Das können die nicht so gut ab. Da habe ich natürlich andere Möglichkeiten der Kontrolle über mein Experiment. Aber also, was ich jetzt von Ihnen höre, ist ja eigentlich, dass Sie ein bisschen oder sogar sehr stark dem Narrativ, wie es in den Medien bedient wird, widersprechen. Denn da wird, ja, ist meine Wahrnehmung sehr stark als Einkommenseffekt verhandelt. Es wird dann ja auch immer direkt über Umverteilung diskutiert und Besteuerung und die üblichen Finanzthemen. Werden Sie da angefragt von Medien? Also kommt da mal jemand und sagt, hey, hier ist die PISA-Studie und wir wollen das mal vom Fachmann eingeordnet wissen? Erfahren Sie da irgendwelche Resonanz?
Nee, da war ich keine Resonanz. Also da gibt es eigentlich keine Anfragen. Was ich aber, sag ich mal kurz zum Medienthema, was ich interessant finde, wenn in der Welt oder FAZ früher, als da noch mehr oder überhaupt Leserkommentare erkennbar waren, wenn dort solche Berichte publiziert werden, dann haben immer wieder drunter Leser festgestellt oder darauf verwiesen, dass diese umweltliche Korrelation auch durch genetische Faktoren erklärt werden könnte. Und was halt seltsam ist, dass dann Jahre später oder Monate später dann wieder genau das Gleiche in der Zeitung stand und anscheinend niemand diese Anregungen der Leser da liest, gell? Also wenn selbst Leser das wissen, dann müssten ja eigentlich Journalisten das ja auch wissen. Und ich habe ja vorhin mal hier so ein Ergebnis da aus einer Studie kommuniziert. Das ist ja nichts, was nur so ich privat so für mich hier als Meinung habe, sondern das ist der wissenschaftliche Stand. Ich möchte mal noch ein anderes Zitat bringen von Wirtschaftswissenschaftlern. Also vorhin hatte ich ein Zitat nicht von Psychologen, sondern von Soziologen. Und jetzt von dänischen Wirtschaftswissenschaftlern 2024, also aus diesem Jahr. Die genetische Hetero die Namen Humark, Ronda und Rosholm. Humark, Ronda und Rosholm und vorhin die Soziologen waren Tobias Wolfram und Damien Morris. So, jetzt zu den Dänen. Die genetische Heterogenität, die in Modellen ohne Gene erfasst wird, wird fälschlicherweise beobachtbaren nicht genetischen Faktoren wie dem Familieneinkommen zugeschrieben, die den zugrunde liegenden Kausalmechanismus nicht widerspiegeln. Also das ist ja schon eine sehr klare Aussage. Und das ist also nicht kein Geheimwissen, sondern das ist Stand der Forschung in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. So, da könnte man fragen, warum dringt das nicht durch? Wir haben halt wie Sie schon gesagt haben, wir haben ein starkes Narrativ, eine dominante Denkweise und das ist eine umweltistische Denkweise, dass das, was wir beobachten, auf umweltliche, von Menschen gemachte Faktoren zurückzuführen ist und nicht durch andere Faktoren, auf die wir durch umweltliche Einflüsse nur korrigieren Einfluss nehmen oder nur korrigieren verändern können, aber nicht wir die hervorrufen durch Umweltmerkmale. Und also manchmal wird diese Umweltposition oder geht es fast ins Verschwörungsdenken hinein, dass da irgendwelche bösen Mächte verantwortlich sind für die schlechte Ausprägungen oder schlechte Entwicklung oder ungünstige Entwicklung oder das Lebensschicksal irgendwelcher anderen Personen, wohingegen aber eher die Ursachen, ohne eine moralische Bewertung damit zu finden, eher in den Personen selber liegt. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Es ist mir eingefallen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Also als ich so 18, 19 Jahre alt war in der Schule, da konnten wir Sportkurse relativ frei wählen. Da musste man einen Einzelsport wählen, mindestens in den 4 Halbjahren und einen Gemeinschaftssport. Und da hatte ich einmal Volleyball und hatte dreimal Schwimmen. Und da hatte ich einen Mitschüler, der war gar nicht besonders groß, sondern eher so ein bisschen dicklich, also aus meiner Erinnerung, und vielleicht so 1,75 Meter groß oder sowas. Und der sprang da immer in das Wasser und da schwamm da locker da rum hin und her und da hatte er immer 15 Punkte. Das ist unglaublich, wie gut und schnell dieser Mensch ja geschwommen ist, gell? Und ich habe mich da mal brutal angeschaut, zumindest kam mir das vorher immer brutal angestrengt und habe auch geübt und so weiter. Ich kam immer nur auf 10, 11 Punkte oder sowas. Also ich war überhaupt kein schneller Schwimmer. Und der tippt der Spanier immer da so locker da seine 15 Punkte da so rein, gell? Und dann kann ich dem jetzt einen Vorwurf machen, dass er dafür verantwortlich ist, habe ich mich unterdrückt oder sonst was oder mein Selbstkonzept beeinträchtigt oder sonst irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Also das ist falsch. Ich könnte jetzt meine Eltern beschuldigen, dass mein Vater eine Frau geheiratet hat, die keine genetischen Voraussetzungen hat für Schwimmen oder dass meine Mutter einen Mann geheiratet hat, der nicht die entsprechenden genetischen Voraussetzungen hat für schnelle Schwimmen oder Vorbildfunktion, kann man das Umwelt und so weiter bringen. Aber das bringt ja eigentlich nichts, gell? Ich bin ja jetzt sozusagen entstanden, habe jetzt meinen Körper und muss halt damit zurechtkommen. Aber so richtig geschadet hat mir das natürlich nicht, dass ich da jetzt so nur 10 Punkte im Schwimmen da habe, gell?
Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com/vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Also, das finde ich sehr faszinierend, denn, also, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema nie explizit beschäftigt, aber mein Gefühl war immer, na ja, das ist halt offen, ja, wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen und der Wissensstand ist, es könnte in die eine oder andere Richtung gehen. Also, wie lange ist denn jetzt, also, die Zitate, die Sie da jetzt rausgesucht haben, ist das jetzt ein relativ neuer Forschungsstand oder gibt es das schon länger?
Ja, also vielleicht nochmal zu dem relativ großen Heritabilitäten. Also darunter ist zu verstehen, dass interindividuelle Unterschiede, also Unterschiede zwischen einzelnen Personen, relativ stark durch genetische Faktoren erklärt werden können. Allerdings genetische Faktoren, das heißt es einfach nur allgemein genetische Faktoren oder im Detail unbekannt. Also man weiß jetzt nicht, welche Gene über welche Aminosäuren zu neurologischen Strukturen oder sonst irgendwelchen biologischen Strukturen führen, die dann zu erkennbaren Unterschieden im Verhalten dann wiederum führen. Also das Schwimmen ist ja zum Beispiel ein Verhalten und im Schwimmen liegen irgendwelche körperlichen Merkmale zugrunde, weiß ich, Muskeln, Sauerstoff, Knochendichte, Schwere und so weiter und so fort oder auch Technik. Das liegt alles dem zugrunde und welche Gene das jetzt sind, das weiß man nicht und genauso wenig weiß man das bei der Negenz. Da gibt es zwar, also das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, das weiß man nicht, aber es gibt schon Kandidatengene und es gibt Studien, die zeigen, dass genetische Marker mit bestimmten Merkmalen kovariieren, also mit Bildungstiteln zum Beispiel, mit erreichten Bildungstiteln. Aber erstens, die Evanzaufklärung nicht hoch, also man kann damit vielleicht 10% der Unterschiede allerhöchstens oder 5% der Unterschiede Schulleistungen mit solchen genetischen Markern erklären. Und dann zweitens, diese genetischen Marker, das sind einfach nur Marker, das sind also jetzt nicht die kausal relevanten Gene, also die hat man dann noch nicht. Also man hat dann Vermutungen, aber man hat jetzt nicht das Gen auf diesem Chromosom oder die Gene auf diesen Chromosomen und deren Weg über Aminosäuren und so weiter und so fort, die dann diese Verhaltensunterschiede erklären. Aber Sie haben gefragt, seit wann man das weiß. Ja, also diese Zwillingsstudien und Adoptionsstudien, die gibt es also schon seit, sagen wir mal so, 50, 60, 70 Jahren. Also so würde man sagen, die ersten, wenn ich mich erinnere, so späte 50er oder Anfang der 60er Jahre, da gab es früher auch immer wieder Diskussionen darüber, ob diese Resultate, ob die korrekt sind. Aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten wurden diese Befunde repliziert und es zeigen sich auch interessante Unterschiede. Also zum Beispiel bei kleinen Kindern, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, je jünger ein Kind, desto stärker ist der relative Einfluss der elterlichen Umwelt. Also die Unterschiede bei Krippenkindern, bei Kindergartenkindern hat viel mit dem Verhalten, wirklich belegbaren Verhalten der Eltern zu tun. Und je älter wir werden, desto stärker können die Unterschiede zwischen Menschen durch genetische Faktoren erklärt werden. Also das Wie erklärt man sich das? Weil wenn wir älter werden, haben wir auch mehr Freiheiten und wir können stärker auch unsere Umwelt auswählen und unsere Umwelt uns selber auch schaffen. Also der eine, der Gesellige zum Beispiel, der geht halt, oder sozial Kompetente, der geht viel auf Partys, hat viele Freunde, lernt viele Leute kennen, kommuniziert viel, telefoniert viel und so weiter und so fort. Und der andere, der eher Introvertierte, der hat es halt mehr so mit den Büchern oder mit dem Verhalten oder bleibt in den eigenen vier Wänden und so weiter und so fort. Und jetzt vieles von dem, was wir als externe Umwelt betrachten, das ist gar nicht eine Umwelt, die uns irgendwie zustößt, sondern das ist eine Umwelt, die wir uns ausgesucht haben und zum Teil geschaffen haben. Das schönste Beispiel stammt von einem britischen Philosophen von Richard Dawkins. Die Biber, die Umwelt der Biber ist durch deren genetische Faktoren hervorgerufen. Also, dass die in einem See leben und dass es da einen Damm gibt und dass es da einen Bau gibt, das ist ja diese physisch-sachliche Umwelt, das ist ein Produkt der Gene dieser Biber. Biber machen ihre eigene Umwelt. So ähnlich ist es auch bei uns Menschen, ohne dass wir wieder diese einzelnen Gene kennen. Wir suchen uns die Umwelt aus und schaffen uns eine Umwelt, die eben eher zu uns passt. Wenn wir die Möglichkeit, wenn wir die Freiheit haben, also wenn wir natürlich einen unfreien System leben, dann haben wir weniger diese Möglichkeit. Und die Unfreiheit ist halt zum Beispiel auch jetzt, ohne es negativ zu werden, als kleines Kind hat man nicht so viele Freiheiten. Man hat auch nicht diese Fähigkeiten, so seine Umwelt auszuwählen und zu gestalten. Man muss halt das machen, wo man hingesteckt wird oder was die Eltern für einen machen.
Genau, die kleinen Kinder, die geht halt nicht anders, dass man die auch nicht einfach machen lässt, wie sie wollen. Genau, aber weil Sie haben es auch gerade den Richard Dawkins genannt. Also ich kann mich erinnern, alles, was immer so ein bisschen dieses Hereditäre mit den Genen hat, dass da sehr, sehr kritisch drauf reagiert wird, dass man da vielleicht auch Angst hat, an vergangene Zeiten anzuknüpfen irgendwo, wo man nicht hin will, was es natürlich auch nicht tut. Also Stichwort Eugenik oder irgend sowas, keine Ahnung, was sich die Leute da denken. Sind Sie denn an der Stelle schon angegangen worden? Haben Sie schon negative, Öffentlichkeit erfahren aufgrund der Dinge, die Sie ja jetzt auch gerade sagen?
Ja, das kann man schon, das muss man schon so sagen. Ja, also da bin ich schon ganz schön angegriffen worden. Das war einmal 2007 und einmal 2015. Also da bin ich schon, glaube ich, so ein bunter Hund in der deutschen Psychologie, also dass ich da öffentlich angegriffen worden bin, aber ich bin eigentlich gar nicht so ein starker, selber so ein Genforscher. Also ich habe selber noch nie im Leben eine Zwillingsstudie durchgeführt, Adaptionsstudie. Ich habe immer nur umweltliche Studien durchgeführt und wenn ich sowas wie gerade eben berichte über Heritabilitäten oder zunehmender Einfluss von genetischen Faktoren im Alter, da sind das einfach Befunde aus der Literatur von Kolleginnen und Kollegen, also da berichte ich nichts Neues. Was halt besonders umstritten ist, aber das ist gar nicht so unser Thema, das sind Populationsunterschiede. Also Populationsunterschiede unumstritten, das sind zwischen Menschen heute und früher. Also man stellt fest, heute Menschen sind zum Beispiel im Durchschnitt größer als Menschen vor 100 Jahren. Also von Generation zu Generation, 20. Jahrhundert sind die Menschen größer geworden. Aber auch von Generation zu Generation in den westlichen Industrieländern sind die Testergebnisse besser geworden. Und ich meine, dafür kann man auch mit Befunden argumentieren, das hängt nicht nur die Testergebnisse sind besser geworden, sondern auch die kognitive Fähigkeiten der Menschen sind besser geworden. Allein schon deshalb oder ein Indikator dafür ist, dass heute viel mehr Menschen eine höhere Schulbildung haben, viel länger zur Schule gehen als früher. Also die Zahlen habe ich hier nicht genau im Kopf, aber sagen wir mal ungefähr um 1920, da ging die Durchschnitt der Menschen 8,5 Jahre in die Schule und heute sind es mit Berufsschule und so weiter und so fort so knapp 13 Jahre. Diese 4, 5 Jahre, so geschätzt von mir jetzt, kann man nachlesen, diese mehr Sch Zeit an Schulbildung hat, zeigt ihre Auswirkungen in höherer Intelligenz und der heutigen Generation. Und solche Populationsunterschiede, die gibt es ja nicht nur in der längster Zeit, sondern auch zwischen verschiedenen Ländern. Also die PISA-Studien und IGLU, TIMSS und weiter zeigen das ja. Und daneben gibt es Intelligenzstudien und auch Studien, die auf dem Piaget-Paradigma beruhen. Vielleicht mal ein Beispiel aus unserer eigenen historischen Vergangenheit, die europäischen Vergangenheit, die zeigen, wie uns fremd heute Menschen früher gedacht haben. Im Mittelalter gab es Prozesse gegen Tiere. Da wurde der Prozess gemacht, weil die ein Feld abgefressen haben. Und da wurde dieses Urteil dann den Ratten auf dem Feld verlesen. Das ist für uns einfach nur komisch, skurril, irre. Aber das fanden die Leute damals nicht so. Die dachten, die Tiere haben hier einen, die können sowas verstehen, die haben Intelligenz, die haben Bewusstsein und die können auch ihr Verhalten selber steuern. Also das kommt uns vollkommen bizarr vor. Und sowas war früher eben nicht ungewöhnlich. Und was ich und andere Beispiele kann man auch im Ländervergleich finden. Also es große kognitive Unterschiede zwischen den Ländern gibt oder wie gesagt zwischen verschiedenen historischen Epochen. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht für frühere Zeiten das Alter der Menschen. Die Menschen wussten häufig nicht, wie alt sie sind. Und woher, wie kann man das feststellen? Das ist wirklich wissenschaftlich sehr kreative, originelle Methode. Man hat sich angeschaut, die Altersangaben bei Tod. Und da müssten eigentlich die Menschen normal verteilt mit 66, 67, 68, 63, 62 Jahren oder so oder jünger halt gestorben sein. Aber was man findet, das sind überdurchschnittlich viele Menschen sind mit 60, 55, 50 oder 65 oder 70 Jahren gestorben. Das sind einfach zu viele Menschen, sind mit geraden Zahlen oder mit Fünferzahlen gestorben. Und das nennt man Age-Heaping auf Englisch. Und je mehr Menschen relativ zu diesen geraden oder Fünferzahlen gestorben sind, desto mehr geht man davon aus, dass die einfach nicht wussten, wie alt sie waren oder deren Verwandten und so weiter. Und das ist eben ein Indikator dafür, für kognitive Fähigkeiten, das Wissen über das eigene Alter.
Genau, ja. Sehr clevere statistische Methode eigentlich. Das fällt sofort auf. Also das Erste, was man macht, wenn man Betrüger sucht, dann sucht man nach statistischen Auffälligkeiten. Ja. Und in dem Fall funktioniert das natürlich auch. Aber genau, also ich kann mir das vorstellen, wenn man dann in, wie Sie sagen, Populationsunterschiede zwischen vielleicht auch noch Ländern, zwischen geografischen Regionen, also darauf war ich jetzt auch heute gar nicht vorbereitet. Das ist,
muss man nicht machen. Nur den Fall, deshalb bin ich da, oder ja. Deshalb wurde ich nicht kritisiert.
Mhm. Ja, aber das kann ich mir also vorstellen. Guck gerade mal auf die Zeit, wir haben fast die Stunde voll. Dann hören wir doch auf einer positiven Note auf. Also das, was Sie jetzt gefunden haben, das ist halt erstmal so, ja, Empirik. Mhm. Die Welt ist, wie sie ist. So, was machen wir denn jetzt damit? Also was sind denn mögliche positive Implikationen Ihrer Befunde?
Ja, was wir noch gar nicht, wir haben es einmal besprochen mit dem Brillenbeispiel. Also dass hohe Erblichkeiten oder genetische Faktoren oder auch ein hoher Einfluss elterlicher Merkmale auf die kindliche Entwicklung, egal ob das umweltlich ist oder genetisch, dass ein solcher großer Einfluss uns nicht in unserem Verhalten determiniert. Wir haben immer noch Möglichkeiten, erstens von außen positiv auf eine Entwicklung einzugreifen. Wir haben immer noch die Möglichkeit, selber positiv auf unsere Entwicklung Einfluss zu nehmen. Also es gibt experimentelle Studien zum Beispiel oder Studien, die natürliche Experimente untersuchen. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass längeres zur Schule gehen einen positiven Effekt hat auf die kognitive Entwicklung. Also auch auf figurale Intelligenztests. Also Intelligenztests, die gar kein Schulwissen erheben. Je länger man zur Schule gegangen ist oder je jünger man schon zur Schule gegangen ist, im jüngeren Alter, desto höher ist die Intelligenz und die Punktzahl ist ungefähr so 2, 3 IQ-Punkte pro Schuljahr, wobei diese Kurve wahrscheinlich dann abflacht. Also 10 Jahre sind nicht 30 IQ-Punkte, sondern dann nur noch 15 oder so. Aber wird der Effekt weniger, aber ein Jahr 2, 3 IQ-Punkte. So, also länger zur Schule gehen. Dann stillen. Wenn man stillen kann, dann sollte die Mutter auf jeden Fall versuchen, das Kind zu stillen. Dann vorlesen. Vorlesen hat einen positiven Einfluss. Dann sich selber mit intellektuell nicht überfordernden, aber anregenden Themen beschäftigen, selber lesen. Man kann ja auch ein bisschen so in einen Interessen nachgehen. Der eine liest das eine gern, der andere liest das andere gern. Vielleicht auch Kreuzworträtsel ist auch eine kognitiv anregende Tätigkeit oder Superhirnspiel oder Schachspiel oder Skat. Das kann man ja, also man kann ja solche, zum Beispiel Skat kann man ja auch sehr kognitiv anspruchsvoll die ganzen Karten und Spielverlauf merken, spielen. Dann ein gesunder Lebenswandel. nicht rauchen, mäßiger Alkoholkonsum, Bewegung, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, Vermeidung von Umweltgiften, also habe ich jetzt schon erwähnt, Alkohol und Rauchen. Das ist nicht nur für die körperliche Gesundheit allgemein, sondern auch für die kognitive Entwicklung ist das günstig. So, also wir haben jetzt hier solche äußeren Merkmale, die von anderen mitbestimmt werden, zum Beispiel länger zur Schule gehen, aber man kann auch zum Beispiel entscheiden, dass man halt, auch wenn man zum Beispiel Pensionist ist, Rentner, dass man nochmal so ein Seniorenstudium zum Beispiel belegt. Oder man kann selber entscheiden, mit dem Rauchen aufzuhören, oder man kann selber entscheiden, versuchen, sich gesünder zu ernähren. Natürlich, jetzt muss ich mal wieder aus wissenschaftlichen Perspektiven sprechen, es sind auch Persönlichkeitsmerkmale, Willensentscheidungen, gibt es dafür auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber man kann auch durch eine eigene Entscheidung eben diesen Anlagen einen Strich durch die Rechnung machen, versuchen, eben sich positiv zu verändern. Ja, also man kann hier, also wie man kann etwas erreichen. Und vielleicht noch zum Persönlichkeitsbereich. Die kognitiven Merkmale sind sehr wichtig für Berufserfolg, aber für den private Lebenszufriedenheit, Glück, Erfüllung, psychische Gesundheit, da spielen natürlich auch wieder genetische Faktoren eine Rolle. Aber zum Beispiel Psychotherapie, wenn jemand unter Beeinträchtigungen leidet, Depressionen und so weiter. Da kann man durch Psychotherapie zum Beispiel auch viel erreichen. Da gibt es deutliche Effektstärken. Und nochmal zurückzukommen zum kognitiven Bereich. Kognitive Trainings zeigen auch positive Effekte. Also wenn man zum Beispiel das Kind oder wenn man selber kognitive Trainingsaufgaben mit dem Kind durchführt oder wenn man selber solche Aufgaben bearbeitet.
Also hat man doch ganz schön Einflussmöglichkeiten. Ich finde es
Ja.
interessant, dass der längere Schulaufenthalt dazu gehört, denn da war es ja jetzt auch so, dass man die Schulzeit reduziert hat und jetzt habe ich das nicht weiter verfolgt, weil ich habe selber keine Kinder, aber ich glaube, dass das teilweise auch wieder zurückgedreht wurde von Teil oder sogar allen Bundesländern.
Vielleicht noch ein Satz zu dieser Schulzeit. Es gibt, also Politik ist immer, verfolgt verschiedene Ziele, politisch. Politik ist politisch. Und mehr Schule bedeutet auch mehr Kosten natürlich, gell? Mehr Lehrkräfte, mehr Gebäude und weniger Gesamtarbeitszeit im Leben. Also die Leute sind dann, wer in die Schule geht, Universität geht oder Berufsausbildung macht, Berufsausbildung in solchen Schulen, der verdient in dieser Zeit kein Geld, es produziert nichts. Also es gibt auch gesellschaftliche Nachteile der Bildung. Und das angemessen auszutarieren, das ist eine schwierige Fragestellung der Politik. Und in anderen Ländern war es halt üblich, nur 12 Jahre in Schule zu gehen und nicht 13 wie in Westdeutschland. In Ostdeutschland, nach meinem Wissensstand, ist es immer noch so, dass die Kinder alle nur 12 Jahre, also wenn sie ins Gymnasium gehen und Abitur machen, nur in 12 Jahren das Abitur dann erreichen. Also ich möchte jetzt sozusagen nicht die Politiker jetzt verurteilen dafür, aber aus kognitiver Sicht wäre es nicht besser, wenn Menschen länger in die Schule gehen.
Ja, und wie gesagt, ich finde es auch interessant zu hören, dass diese kognitiven Trainings dann doch was bringen. Also meine einfache Vorstellung ist ja immer die des Gehirns auch als Muskel, den man quasi trainieren kann. Dann war meine einfache Vorstellung vielleicht nicht ganz verkehrt. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr spannend.
Dankeschön,
Ja.
ja.
Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.